bisschen leiser, bitte. Und wir hatten konvergente Folgen, wir hatten speziell Cauchy-Folgen, ein metrischer Raum X, sodass jede Cauchy-Folge konvergent ist. Heißt vollständig. Und speziell normierte Vektorräume, die vollständig sind, heißen Banachräume. Das war das, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Ein normierter Vektorraum, der vollständig ist. Heißt Banachraum. So, und das war letztes Mal dran. Und dann hatten wir letztes Mal auch diese Folge konstruiert, die rekursiv definierte Folge. Hieß sie AN oder XN, weiß ich nicht mehr. AN plus 1 gleich AN halbe plus 1 durch AN. Die ist eine Cauchy-Folge, in den rationalen Zahlen, wenn ich A0 aus den rationalen Zahlen wähle. Und konvergiert gegen Wurzel 2 in den reellen Zahlen und eben nicht in den rationalen Zahlen. Also die Menge der rationalen Zahlen ist nicht vollständig. Und das ist eine andere Charakterisierung als die bezüglich der Supremumseigenschaft. Die rationalen Zahlen haben ja auch die Eigenschaft, dass sie die Supremumseigenschaft nicht erfüllen. Nicht jede nach oben beschränkte Menge hat ein Supremum in Q. Sie hat auch noch die Eigenschaft, dass sie nicht vollständig ist. Das heißt, es gibt Cauchy-Folgen, zum Beispiel diese hier, die nicht konvergent sind in Q. So, jetzt wollte ich zur sozusagen Erheiterung noch eine rekursiv definierte Folge hinschreiben. So ein bisschen Nebenbemerkung, die auch den Namen Kollatz-Folge hat. Kollatz-Folge ist eine Folge auf den natürlichen Zahlen. Ja, und auf den natürlichen Zahlen, ich nehme mal wieder n, a n plus 1 ist gleich. Okay, ich habe eine natürliche Zahl, a n, und in dem Moment, in dem sie gerade ist, teile ich durch 2. Und in dem Moment, in dem sie ungerade ist, multipliziere ich mit 3 und addiere 1. Okay, ist nicht schlimm, ne? Machen wir es mal speziell für A0 gleich 1. A n, danke. Ja. Also, speziell für A0 gleich 1. A0 gleich 1 ist ungerade, also ist das nächste Element A1 gleich 3 plus 1 ist 4. 4 ist gerade, also ist das nächste Element A2 gleich 4 halbe, gleich 2, ist wieder gerade. Also ist das nächste Element, nächste Folgenglied, 2 halbe ist 1, na geht, und dann dreht sich es im Kreis, dann geht es so weiter. Gut, das war langweilig. Für A0 gleich 5, A1 ist ungerade, 3 mal A5 ist 16, Das ist gerade, A2 ist also 8, A3 ist 4. Okay, jetzt wird es wieder langweilig. So, die offene Frage ist, wird es irgendwann mal nicht langweilig? Also, etwas deutlicher gesagt, gibt es Anfangswerte A0 derart, dass ich nicht in diesem Kreis lande? Die Frage ist offen. Jetzt ist natürlich ein Nachmittag schnell hin, wenn Sie die Zahlen bis 1000 ausprobiert haben. Und da findet man nichts. Natürlich, das haben andere schon gemacht. Ne? Sodass die Idee, wie man da jetzt rangeht, wie man da zu einer Lösung kommt, weiß nicht. Es ist unbekannt schlicht. Also Frage. A0 derart. Gut, manchmal dauert es. Wenn ich zum Beispiel mit 5 starte, habe ich jetzt nicht durchgerechnet, dann schaukele ich mich teilweise wieder ein bisschen hoch, bis ich dann da bin. Nicht? Aber gut, können Sie selbst rechnen. Derart, dass man nicht in 4, 2, 1 landet. Gut, es gibt kein Preisgeld darauf, nicht? Aber es lohnt sich trotzdem. Also ich meine, so, das war das Ende des Exkurses. Jetzt geht es weiter mit zwei Sätzen, zwei sehr einfachen Sätzen über Cauchy-Folgen, die tatsächlich eigentlich den Namen Satz nicht verdienen, sondern eher sowas wie Lemma heißen sollten. Aber ich halte mich da so ein bisschen an die Bezeichnung von Auerbach, der nennt das halt Satz. Also, wann immer ich eine Cauchy-Folge in einem metrischen Raum habe, ich setze keine Vollständigkeit voraus, brauche ich dafür nicht. Ist beschränkt. Ja, der Beweis basiert auf der Idee. Na gut, Cauchy-Folge bedeutet ja, dass wenn ich ein Epsilon vorgebe, ich irgendwann ab irgendeinem Index n nur noch Abstände kleiner Epsilon zwischen zwei Elementen habe. Ja, und für jedes Epsilon. Das heißt also, wenn ich ein Epsilon vorgegeben habe, nehme das Element mit hinreichend großem Index, dann tummelt sich alles in dem Epsilon-Ball, was dann noch kommt. Und alles, was ich vorher gemacht habe, es waren endlich viele Punkte, die schreibe ich zusammen und ja, das war's schon. Das mache ich nochmal formal. Also zu Epsilon gleich 1 oder irgendeiner anderen positiven Zahl. Ja, da gibt es ein N0. Das, ah ja, jetzt hätte ich natürlich sagen müssen, also d von xn, xm kleiner als Epsilon ist, für alle n und m größer als n0. Und hier vorher hätte ich natürlich sagen müssen, es sei xn eine Cauchy-Folge. Ne? Xn sei Cauchy-Folge. Also, und jetzt gebe ich sogar noch ein bisschen nach, also insbesondere, ich nutze das nicht mal für alle n und m, sondern ich nutze das nur für fixiertes xn0 plus 1, das ist größer als n0 und alle m's, So, und jetzt bewegt sich alles, was hinter N0 kommt, in der 1-Kugel, soll das hier heißen, natürlich Epsilon war ja gleich 1, um xN0 rum. So, und die vorherigen, ja, gut, die haben sich halt auch nicht besonders weit bewegen können. Also, ich nehme das Maximum von 1 und dann die Abstände von dem ersten Folgenglied, dem zweiten Folgenglied, upsa, und so weiter. Hier stehen ups, n0 plus 2, also jedenfalls endlich viele Zahlen. Und das Maximum ist natürlich eine endliche Zahl. Ja, und dann kriege ich halt das d von xn, xn0 plus 1, kleiner ist als r für alle, kleiner gleich r, für alle n. Für die ersten tut es diese Ungleichung, also für die letzten, für die hinten tut es diese, für die vorne, ja gut, diese halt. Und damit ist, ich schreibe es jetzt ein kleines bisschen um, xn ist in einer Umgebung des Elements xn0 plus 1. So, und hier nehme ich jetzt die r-Umgebung. Ja, und weil ich hier nur ein kleiner gleich habe, nehme ich hier r plus 1, um auf der sicheren Seite zu sein. Ja, dann, das war ja die Menge aller Punkte, sodass der Abstand kleiner ist als gut. Das gilt für alle n aus n. Naja, und das ist gerade die Behauptung, die gesamte Folge liegt in der Umgebung eines Punktes. Dieses Punktes xn0 plus 1. So, der nächste Satz ist von ähnlicher Tiefe. Der sagt halt, angenommen, ich habe eine Cauchy-Folge in einem metrischen Raum, wieder allgemein, ich schreibe es jetzt nicht mal ganz aus. Und angenommen, die hat einen Häufungspunkt. Folgende wieder als HP abgekürzt. Ja, dann ist sie schon konvergent. Ach so. Ja, und konvergent ist sie dann gegen den Häufungspunkt. Gut, und da spiegelt sich nur das Problem darin, dass Cauchy-Folgen eigentlich konvergent wären, hätten sie einen Punkt, also einen Ort, gegen den sie konvergieren könnten. Das Problem ist dann in dem Raum, könnte es sein, dass sozusagen der Grenzwert nicht da ist. Aber da, wenn ich einen Häufungspunkt habe, dann konvergiert es ja irgendwo hin, nicht? Dann ist da ja was. Und dann kann der Rest nicht anders als auch gegen konvergieren. So, der Beweis ist ähnlich. Also ich nehme xn, jetzt schreibe ich es richtig, eine Cauchy-Folge, ich schreibe mal CF, ja, mit Häufungspunkt A. So gibt es für ein Epsilon größer 0. Ja, das zunächst mal A, ein n0. Der Art, dass ja, das die Cauchy-Folgen-Eigenschaft d von xn, xm kleiner als epsilon für alle n, m größer als n0, Cauchy-Folge. B, so und jetzt der Häufungspunkt. Da benutze ich nur, Häufungspunkt sagt ja, für jedes für jeden Index n, finde ich irgendwo später noch einen, sodass ich dicht dran bin an dem Häufungspunkt. Jetzt suche ich mir ein K0 in Abhängigkeit von dem N0, sodass ich später dann dicht dran bin. Moment, Sie müssen gleich was korrigieren. So, hier möchte ich, dass es nicht nur bis auf Epsilon dran ist, sondern bis auf Epsilon halbe. Und das, was ich hier korrigiere, ist hier. Da möchte ich nämlich auch schon bis auf Epsilon halbe dran gewesen sein. Naja, klar. Ja, und damit kriege ich für jedes n größer gleich k0. Ups. Nee, Quatsch, n0 reicht. Also, der Abstand von xn und a, jetzt benutze ich die Dreiecksungleichung, ist kleiner gleich dem Abstand von xn und xn0, xk0, plus dem Abstand von xk0 a. Einfach das k0 zwischengeschoben. Na gut, und das hatte ich kleiner als Epsilon halbe. Wo steht's? Da. Nee, da. Und das ist kleiner als Epsilon halbe. Da. So dass ich insgesamt kriege kleiner als Epsilon. So, das kann ich für jedes Epsilon machen, also habe ich die Konvergenzaussage. So, und das zusammen benutzt man jetzt, den folgenden Satz. Wenn ich in einem euklidischen Raum bin und eine Folge habe, ja, euklidischer Raum bedeutet hier auch n versehen mit der euklidischen Norm oder einer anderen Norm, das ist egal, aber und insbesondere hinsichtlich dieser Konvergenzaussagen für Folgen gilt das dann immer auch für C, was ja das gleiche ist wie R2 hinsichtlich Konvergenz. Ja, und die ist genau dann konvergent, wenn sie eine Cauchy-Folge ist. Okay, insbesondere folgt das. Die euklidischen Räume R hoch n, dann schreiben wir der euklidische Raum. Das ist ja ein Vektorraum mit einer Norm, das ist halt ein Banachraum. So, der Beweis ist so ein typisches Beispiel wie, das haben wir alle schon gemacht, wir müssen es nur noch zusammensetzen. Also, erstens, jede konvergente Folge ist eine Cauchy-Folge, also ist Cauchy. Das hatten wir schon, das war Satz 242, das gilt ganz allgemein. Nicht nur in R hoch n. So, und das war die eine Richtung. Die andere Richtung, wenn ich jetzt eine Cauchy-Folge im R hoch n habe, ja, dann ist sie beschränkt. Das war das, was hier oben gerade stand, oder so, das 244, was hier gerade drunter gestanden hatte. Also hat sie einen Häufungspunkt. Das war der Satz von Bolzano-Weierstrass. Satz 233, Bolzano-Weierstrass. Upsa, kürzen wir es ab. Ja, und damit gegen den konvergiert sie dann sogar. Das war Satz 245, der da oben noch steht. Und das war der Beweis, den man jetzt natürlich rückblickend auch durchaus in 1 hätte formulieren können. Also man hätte jetzt nicht einzelne Sätze unterteilen müssen, sondern man hätte es gleich alles in 1 machen können. So, eine Bemerkung am Rand. Diese Aussage, die hier steht, trifft nicht für jeden Banachraum zu, trifft für jeden Banachraum zu, aber es gibt interessante unendlich dimensionale Vektorräume, für die der Satz, also diese Aussage, nicht zutrifft. Aber gut. So, jetzt kommt etwas ganz anderes. Im Buch von Auerbach, für die es vor sich haben, kommt jetzt der Fixpunktsatz von Banach. Der wird Ihnen im Studium noch an ungefähr 4 bis 5 Stellen begegnen und irgendwann werden Sie gelangweilt abwinken. Um das jetzt nicht hier zu provozieren, lasse ich ihn ganz weg. Und der Fixpunktsatz von Banach sagt, dass eine Abbildung in einem vollständigen metrischen Raum, nee, braucht keinen Banachraum. Das ist ein bisschen verwirrend. Sobald sie alle Abstände von zwei Punkten verkleinert, und zwar kleiner als 1, gleichmäßig, dann hat sie einen Fixpunkt. Das heißt, es gibt einen Punkt, an dem sie nichts mehr ändert. Und dieser Punkt ist eindeutig und egal, wo ich starte, konvergiere ich dagegen. So, das wird Ihnen, wie gesagt, noch mehrfach begegnen. Das ist eines der wichtigsten Instrumente für viele Aussagen, die bewiesen werden können. Wir machen jetzt was ganz anderes, nämlich Funktionen folgen. Bislang hatten wir Folgen entweder in abstrakten metrischen Räumen, XD, oder halt in konkreten R auch N, C oder R. Ah ja, okay, die Kollatz-Folge ist sogar eine Folge in den natürlichen Zahlen. Gut, jetzt nehmen wir Folgen von Funktionen. Also eine Folge, so. So, die Folge nenne ich mal F, eine Folge F. Ich ordne jeder natürlichen Zahl zu, eine Funktion. Also, ich gehe in die Menge aller Funktionen von einem Definitionsbereich D in den Bildbereich B. Und jetzt gehen mir die Zeichen schon wieder aus, ich nenne die mal Groß F, also alle Funktionen von D nach B. Und da nehme ich jetzt, bleib du mal unten, eine Folge. Dann ist jedes Folgenglied Fn. Hier ist ein Element von dieser Menge D in die Menge B, ist also eine Funktion. So, Das ist ein bisschen undurchsichtig vermutlich. Als Beispiel nehme ich mal das Intervall d gleich 0, 1. B die gesamten reellen Zahlen. Und Fn bildet 0, 1 nach R gegeben durch Fn von x gleich x hoch n. So, dann sieht das ansatzweise so aus. Hier ist 1, da ist auch 1. Das ist d da unten. Und jetzt male ich mal hier den Punkt 1, 1 hin. Die erste Funktion f0 ist x hoch 0 ist 1. Die schreibe ich erstmal nicht hin. Dann schreibe ich f1 hin, das ist x. f1 ist x Quadrat, immer auf dem Intervall hier. f2 ist x hoch 3. f4 ist x hoch 4, f5 ist x hoch 5 und so weiter. Ich kann sich jetzt über selbst malen. Also es geht immer weiter runter hier. Allerdings haben Sie die Eigenschaft, fn von 1 ist gleich 1 hoch n, ist immer 1. Ja, diese 1 bleibt immer erhalten. So, jetzt möchte ich was über die Konvergenz der Folge zu sagen. Bitte? Gut. So, so wie ich es jetzt hier hingeschrieben habe, hier ganz abstrakt, hier recht konkret, um jetzt überhaupt Konvergenz von Folgen behandeln zu können, muss ich Funktionswerte vergleichen können. Also mein B darf nicht was völlig Beliebiges sein, sondern ich muss vergleichen können, die Funktionswerte, um irgendwas über Abstände sagen zu können. Ich muss aber nur was über die Bildräume sagen. Die Definitionsbereiche können beliebig sein. Um das zu fassen, muss also B, wie wollte ich das sagen? Also muss Konvergenz in B sinnvoll definiert sein, in B selbst. Also, okay, muss Konvergenz dafür kann ich B-metrischen Raum nehmen. So, das ist eine bisschen gewundene Formulierung hier, weil ich nicht sagen will, dass ich B als metrischen Raum annehmen muss. Es gibt noch eine bisschen allgemeinere Möglichkeit, aber wir gucken hier nur metrische Räume an. Also, ich nehme jetzt D, den Definitionsbereich, eine völlig beliebige Menge. Bis auf die Leere, aber das... xd ein metrischer Raum. Und außerdem fn eine Folge von Funktionen, also eine Folge in dx. Schreiben wir nochmal klein drunter, also eine Folge von Funktionen. Fn bildet d nach x, n aus n. So, dann ich will aufpassen, dass ich es richtig schreibe. Ich nenne sie punktweise konvergent dann, wenn ich immer ein Element aus D nehme, dann kriege ich eine Folge in dem metrischen Raum X. Und diese Folge soll konvergent sein. Also, punktweise konvergent Ja, ich will die Grenzfunktion dann gleich benennen. So, jetzt kommt die formale Definition in dieser für alle, es gibt Form, also für jedes Epsilon größer 0 und für jedes x aus d, die beiden kann ich auch vertauschen, nicht? Für alle kann ich vertauschen, also für jedes x aus d gilt die Folge ausgewertet in x konvergiert, existiert ein n0 aus n derart, dass für alle n größer als n0 gilt, ja, der Abstand von fn von x und f von x ist kleiner als epsilon. So. So, und die zweite Aussage ist, Entschuldigung, die zweite Definition. Sie heißt gleichmäßig konvergent. Wieder gegen f nach d, f von d nach x, wenn. So, ich wollte das gerne noch drunter kriegen. Also, für alle Epsilon größer 0. Gibt es ein N0 aus N derart, dass für alle x aus D und für alle N größer als N0 gilt, d von fn von x, f von x, kleiner epsilon. So, und das sieht sehr ähnlich aus. Und der Unterschied ist eigentlich, achso, das ist das Ende der Definition. Der Unterschied ist eigentlich nur die Vertauschung von hier für alle x aus d und es existiert ein n aus n. Also für jedes x aus d existiert ein n0 aus n, was von x abhängen darf. Ich schreibe das mal so, n0 gleich n0 von x, möglicherweise. Hier ist es so, es ist einfach vertauscht, es existiert ein n0 aus n, sodass für alle x aus d. Das heißt, das n muss gleichmäßig für alle x existieren. Und darum halt auch gleichmäßig. Also gleichmäßig konvergent, wenn das sozusagen die Konvergenzbedingung hier vorne hingeschrieben werden kann und dann hinten unabhängig von x wird. Also unabhängig von x erfüllt wird für alle x. Ich habe hier nochmal n0 von x unabhängig. Gut. So, um das auseinanderzuhalten, machen wir ein bisschen Bemerkung. Punktweise Konvergenz bedeutet einfach nur, dass ich für jedes feste x die Folge der Funktionswerte angucken kann und die konvergent sein muss, für jedes feste. Also ist konvergent in x, der Grenzwert, der dann rauskommt, der hängt natürlich von x ab. Also wenn ich weiß, dass für jedes feste x diese Folge fn von x konvergent ist, dann konvergiert sie gegen irgendetwas von x abhängiges für jedes x. Ja, und das definiert mir die Grenzfunktion. Also f von x ist dann einfach der Grenzwert hier. Also es genügt, oder? Man muss also nur jedes x aus d einzeln angucken. Zum Beispiel d die komplexen Zahlen, fn von z gleich z hoch n. Das ist wieder c-wertig, also das heißt, d und b sind beide gleich c. Machen wir es so. Hat die Eigenschaft, das hatten wir schon mal angeguckt, wenn ich jetzt z hoch n iteriere, also n iteriere, mal größer werden lasse, dann geht z hoch n gegen 0, wenn z-Betrag kleiner als 1 ist. Das hatten wir schon, also konvergiert gegen 0. Für alle z mit z-Betrag kleiner 1. Ja, wir hatten z hoch n ist gleich 1 für alle n, für den Fall z-Betrag gleich 1. Das hatten wir auch schon mal gesehen, speziell z gleich 1 ist also auch fn von 1 gleich 1. für alle n. Und schließlich ist es divergent im Fall, dass z-Betrag größer als 1 ist. Ja, diese Familie oder diese Folge von Funktionen, wenn ich jetzt das d variiere, die ist jedenfalls konvergent. Auf z aus c, die z-Betrag kleiner 1 haben und außerdem noch der 1. So, für die können wir, es punktweise konvergent. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn ich eine Familie, wenn ich eine Folge von Funktionen habe, die punktweise konvergent ist, auf einem d, dann ist sie natürlich auch auf ihrer Teilmenge von d punktweise konvergent, klar. Und das heißt, ich finde jetzt hier noch kleinere Mengen, auf denen es auch punktweise konvergent ist. Wenig aufregend. Mit größeren ist es etwas problematischer. Gleichmäßige Konvergenz. Gleichmäßig ist auch so ein hässlich langes Wort. Das wird dann hin und wieder mit GLIM abgekürzt. Was auf Englisch übrigens uniform. Ja, für ein positives Epsilon sind alle Funktionswerte fn von x ja, sind in einer Epsilon-Kugel oder so. Den Grenzwert. Ja, der Grenzwert hängt jetzt natürlich wieder von x ab, aber die Kugel ist überall gleich. Unabhängig vom x bin ich immer in der hat immer die gleiche Größe, so. Gut, noch ist es nicht weg und man kann es direkt sehen, dass die beiden Begriffe sind in der Hierarchie, also gleichmäßig konvergent ist stärker als punktweise konvergent, wie man da oben sehen kann, etwa. schreibe ich es doch nochmal aus. Upsa. Aber nicht umgekehrt, das gucken wir gleich. Also gleichmäßig konvergent ist echt stärker. Man kann allerdings ein bisschen auch aus Punktweise nutzen, also verwenden. Upsa. Wenn man nämlich weiß, dass sie gleichmäßig konvergent ist, aus irgendwelchen Gründen, wo auch immer die jetzt her können, kommen, also die ist konvergent, ja, den Grenzwert zu bestimmen, das kann dann, den kann ich dann wieder einfach bestimmen. Dann muss der Grenzwert der Funktionenfolge, der gleichmäßige Grenzwert, der ja dann auch punktweiser Grenzwert ist und kann dann auf diesem Weg berechnet werden. Ja, gut, es ist natürlich dann wieder ein Problem, Grenzwert irgendeiner abstrakt gegebenen Folge zu bestimmen, aber trotzdem, das kann ich dann punktweise machen. Gut, das Beispiel, was eben schon da gestanden hatte, gibt diese Aussage, dass aus punktweiser Konvergenz nicht die gleichmäßige Konvergenz folgt. Ich nehme wieder dieses x hoch n auf dem Einheitsintervall. Na gut. Oh, Entschuldigung, das ist überall gleich x hoch n. So, und jetzt weiß ich, dass, wenn ich ein x nehme, welches kleiner ist als 1, dann konvergiert x hoch n gegen 0. Das hatten wir irgendwann schon mal gesagt, dass x hoch n für n gegen unendlich immer kleiner wird. Ja, für x gleich 1 ist 1 hoch n identisch 1. Also konvergiert fn. Ja, ich habe jetzt gerade bestimmt, punktweise, x hoch n geht gegen 0. Für kleiner 1 bleibt 1. Für x gleich 1, punktweise gegen groß f von x ist gleich 0. Zwischen 0 und 1. Und 1 für x gleich 1. Nicht die schönste Funktion der Welt. Malen muss ich sie nicht, nicht? So und Sprung. So, die Konvergenz ist nicht gleichmäßig. Ja, ich verneine einfach dieses für alle Epsilon größer 0, für alle x aus 0, 1 existierten n 0, sodass für alle n größer gleich n 0 gilt. Wie wollte ich das jetzt schreiben? So. D von fn von x, groß f von x, kleiner epsilon. Das war die Bedingung der gleichmäßigen Konvergenz. Noch steht sie da, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, genau, ich habe natürlich das genau falsch rum gemacht. Existiert ein N0, sodass für alle x aus 0, 1 und für alle n größer gleich N0 das gilt. Größer N0. Also ich behaupte, das gilt nicht. So, ich nehme also diese Aussage und formuliere ihr Gegenteil. Und das macht man ja wie folgt. Alle Quanturen drehen sich um. Also es gibt ein Epsilon größer 0 derart, dass was dann folgt, nicht der Fall ist. Und das heißt, also es... Moment, langsam. Achso, es gibt ein Epsilon größer 0, derart, dass für jedes N0 aus N und es ein X gibt und es gibt ein N größer als N0. Also ich finde immer wieder X und N0s, derart, dass der Abstand von Fn von X, F von X größer gleich Epsilon ist. Das ist die Verneinung. Ja, ich behaupte, das trifft zu das Zweite. Und jetzt muss ich nur sagen, es gibt ein Epsilon. Dann nehme ich zum Beispiel Epsilon gleich 1/2. Dann gibt es für jedes N0 hier solche Sachen. Ich nehme also für N0 beliebig x gleich die N0 plus erste Wurzel aus 1/2. Jetzt geht das weg. Gut, dann ist, jetzt muss ich mir den Abstand von Fn von diesem x und f von x angucken. Ups. D von Abstand von xn, das ist gleich Fn von x und das ist gleich f von x. Das x ist kleiner als 1. Das ist einfach x hoch n minus 0. Ja, und jetzt setze ich jetzt gleich n0 plus 1 x ups, 1 halb hoch n. So, und jetzt wähle ich mir das n gleich n0 plus 1. Ist gerade gleich 1 halb. Und das ist das Epsilon. So, das ist die Formalisierung von der Idee, die man am Bild kriegt, wenn man diese Folge von Funktionen nimmt. Die halt sagt, diese Funktionen, die hier sind, die sind immer wieder größer als der Wert 1 halb. Hier, ich nehme also diese Wurzel, die ich da habe, dieses n plus erste Wurzel aus 1 halb, das ist immer gerade dieser Wert hier, der hier steht. Beziehungsweise das x ist immer gerade hier und der Wert ist dann da. Das 1 halb ist hier das Epsilon. Und wenn ich die Funktion weitermache, ist es immer so, dass dieser Wert überschritten wird hier. Deswegen kann ich mir diese x in dieser Form suchen. Bleib du da. Also, diese Folge von Funktionen konvergiert gegen f punktweise, aber nicht gleichmäßig. So, jetzt ist es so, dass diese Eigenschaft nicht gleichmäßig zu konvergieren hier dann besser also entfällt, in dem Moment, in dem man einen kleineren Bereich wählt. Wenn ich zum Beispiel das 0b nehme mit b kleiner als 1, ja, dann ist es halt so, dass ich hier ein b kriege und die Funktion nur hierauf angucke und da konvergiert das natürlich auch gegen 0. Das heißt, da ist es dann gleichmäßig. So, 1 Satz, der jetzt kommt, so eine Folge konvergiert genau dann gleichmäßig, und jetzt kommt noch so eine Bedingung, eine formale Bedingung. Für jedes Epsilon größer 0 existiert ein N0, sodass für alle N, das ist eine Cauchy-Folgen ähnliche Eigenschaft für alle nm größer n0 und für alle x aus d gilt. D von Fn von x, Fm von x kleiner als Epsilon. Gut, das heißt, ich habe hier hinten Cauchy-Folgenartige Eigenschaft stehen und jetzt habe ich das für alle x aus d gleichmäßig. Und das ist eine Aussage, die man relativ direkt und einfach herleiten kann. Was ich aber nicht tun will, denn tatsächlich ist dieser Zusammenhang, der hier steht, eigentlich eine Aussage, die aus einer allgemeineren Feststellung folgt, dass nämlich der Raum aller Funktionen mit der Eigenschaft, ich nehme das Supremum von f von x und g von x, wenn ich zwei solche Funktionen nehme, dass das ein vollständiger metrischer Raum ist. Und dann ist das einfach die Übersetzung hier von der Aussage, dass eine Cauchy-Folge im Raum dieser Funktionen konvergiert genau dann, wenn das der Fall ist. So, das war jetzt dunkel, was ich gesagt habe. Auf jeden Fall, das zu beweisen lohnt nicht, folgt aus einer allgemeineren Aussage. Also ich schreibe, dass es Konsequenz eines ebenso einfacheren als auch klareren Zusammenhangs ist, der jetzt aber hier im Moment noch nicht drankommt. So, der nächste Abschnitt ist jetzt wieder etwas konkreter. Da geht es um Reihen. Reihen sind eigentlich nichts anderes als Folgen, aber von einer bestimmten Struktur. Ich nehme Elemente aus dem Vektorraum, meinetwegen eine Folge. Ja, und dann kann man Folgendes machen. Ich kann erst A0 nehmen. dann A0 plus A1, dann A0 plus A1 plus A2 und so weiter, immer den nächsten dazu addieren. Ja, und was ich da kriege, ist wieder eine Folge. Hier steht das erste, das zweite, das dritte und so weiter Element. Und das gibt mir eine bestimmte Art von Folge. Nämlich eine, die so als Summe geschrieben wird. Ja, und so eine Art von Folge nennt man Reihe. Das war die Definition. Formal nochmal hingeschrieben. Ich nehme halt jetzt eine Folge in einem Vektorraum und bilde dann die Summen. So, ich schreibe das formal. Summe. Ich nehme immer die Summe der ersten Elemente bis zum Index n, ak. Und jetzt lasse ich n laufen. Ich mache das mal bunt. Also hier das n läuft. Die nennt man dann Reihe. Typischerweise, da man die für beliebiges n betrachtet, heißt ja eine unendliche Reihe, aber gut, manche Leute nehmen auch endliche Reihen, das ist dann halt eine endliche Summe. Gut, die einzelnen Elemente oder Glieder dieser Folge. Heißen halt Partialsummen, also Teilsummen. Und die ganzen AKs heißen halt Reihenglieder. So ähnlich wie vorher Folgenglieder. Also die Folgenglieder der Reihe heißen Partialsummen und die Summanden heißen Reihenglieder. Nur um nicht durcheinander zu kommen. So, jetzt kann man im Moment noch nichts weiter sagen über Konvergenz dieser Folge, weil das ist einfach nur ein Vektorraum. Wenn ich jetzt zusätzlich V normiert betrachte, und wenn dann die Reihe, also die Reihe ist eben diese Folge, die da steht. Konvergent ist. Konvergent. Ja, dann nennt man den Grenzwert. Ja, der Grenzwert, ich schreibe ihn halt als Limes. Da heißt dann die Reihensumme. Das ist ein Element aus dem Vektorraum, nicht? Das konvergiert jetzt in dem Vektorraum und das wird mit dem Symbol, ups, ja, naheliegenderweise k von 0 bis unendlich geschrieben. Und ich schreibe es nochmal hin, das ist nicht so zu lesen, wie es da steht, nicht? Sondern ist als Grenzwert zu lesen. Gut, das war eine lange Definition. So, was ich da jetzt so schön warnend geschrieben habe, dass dieser Wert, der da steht, Summe k gleich 0 bis unendlich, also oft wird das geschrieben und soll dann die gesamte Folge bezeichnen, der Partialsumme. Also nicht nur den Wert. Weil irgendwie ist ja klar, wenn man das hier hinschreibt, dass das nur sinnvoll ist als Grenzwert von dieser Partialsumme. Und also einmal das und zum anderen auch für den Grenzwert. Der Grenzwert ergibt sich natürlich aus der Folge. Verwendet. Und da muss man ein bisschen aufpassen in der Literatur. Eigentlich ist das nur eine Zahl, ein Wert aus V. Der ist aber auf eine bestimmte Art und Weise entstanden, nämlich auf diese hier, und das ist verschlüsselt in dieser Schreibweise mit drin. So. Jetzt, natürlich ist es so, Reihen sind nichts anderes als spezielle Folgen. Und sie lassen sich nur in Räumen definieren, in denen ich diese Summen hinschreiben kann, in denen also eine Addition definiert ist. Ja, es gibt mehr als... Vektorräume, aber wir bleiben mal in Vektorräumen. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass wenn ich eine Reihe habe, Entschuldigung, Blödsinn, wenn ich eine Folge habe, in einem Vektorraum als Reihe geschrieben werden, Naja, das erste Element ist das erste Element. A1 ist einfach das erste Element minus das erste und so weiter, nicht? A2 ist gleich A2 minus A1. Sodass man sich natürlich fragen könnte, was soll das? Warum führe ich ein separates Konzept Reihe ein, wenn sowieso die Reihen Folgen und die Folgen Reihen sind? Und die Antwort ist, ja, viele Sachen für Konvergenzaussagen für Reihen lassen sich an diesen Reihengliedern ablesen. Also das heißt, ich kann Bedingungen für die AKs angeben, an denen ich Konvergenz und Nichtkonvergenz und solche Sachen dieser Folge ablesen kann. Sodass es sich lohnt, das als Begriff zu verwenden. Begrifflich ist es aber nichts als Folge. Also nichts, es gibt keine neue Idee dabei. Ach so viel. Ja. Jede Reihe kann als Folge geschrieben. Jede Reihe ist eine Folge, ist ja so eingeführt. Ja. Jede Folge kann ich aber wiederum als Reihe schreiben, indem ich einfach die Differenzen hier addiere. Okay? Also.
Aber da bräuchte ich doch auch einen Vektorraum.
Ja, natürlich, okay. Jede Folge in V, also in einem Vektorraum. Okay, sonst geht es nicht. Ich muss addieren können. Aber das heißt, um Reihen zu bilden, muss ich addieren können. Kann ich nur einen Vektorraum nehmen. Aber dann kann ich auch jede Folge in dem Vektorraum wiederum als Reihe schreiben. Natürlich, in einem allgemeinen metrischen Raum sind Folgen Folgen und mehr gibt es nicht. Also da gibt es keine Reihen, weil ich nicht addieren kann. Aber in Vektorräumen, ja, es ist nur eine bestimmte Art und Weise, Folgen hinzuschreiben. Oh ja, ich glaube, gebt eine Zugabe, ja? Okay, bis Freitag dann.